Deutschlandfunk Interview.
Corona wird also wieder stärker, zugleich viele Menschen sorgloser, undisziplinierter. Das erleben viele von uns, beobachten viele von uns im Alltag. Am Telefon ist nun der Arzt, Publizist und Medizinjournalist Christoph Specht. Guten Tag.
Hallo.
Herr Specht, vergessen Sie auch manchmal, dass Corona unter uns ist?
Ja, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, als ich in einen Aufzug einsteigen wollte. Der war zwar groß genug mit 8 Personen, aber es waren halt doch schon 2, 3 drin. Und ich habe wirklich in diesem Moment gerade nicht dran gedacht. Und die Dame, die drin war, wollte dann doch lieber aussteigen. Ich musste sagen, tatsächlich ganz Unrecht hat sie ja vielleicht nicht, wenn man es wirklich ernst nehmen möchte.
Wie ist das mit Ihrer Maskendisziplin?
Die ist, glaube ich, ganz gut. Allerdings bin ich selten oder ich versuche es schon zu vermeiden, tatsächlich viele Kontakte zu haben. Gut, beruflich lässt sich nicht vermeiden, aber in der Tat versuche ich es so gering wie möglich zu halten, sodass die Maskenpflicht dann auch gar nicht so sehr zum Tragen kommt, wenn ich nicht so viel mit Menschen unterwegs bin.
Sorglosigkeit, das ist das, was der Herr Gesundheitsminister auch in den vergangenen Tagen, Wochen immer wieder thematisiert hat. Gerade im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dort, wo man sich kennt. Sich dann doch wieder die Hand gibt, sich dann doch vielleicht auch wieder umarmt bei der Begrüßung. Nimmt das zu?
Ich glaube, das ist wirklich eines der größten Probleme, die wir haben. Ich glaube nicht, dass die Großveranstaltungen, sofern sie gesittet durchgeführt werden, dass die das große Problem sind. Nein, ich denke, es ist die Vielzahl von kleineren Feiern, der Geburtstagsfeier, der Verlobungsfeier, Hochzeiten, was es alles so gibt, mit vielleicht 30, 40, 50 Teilnehmern, Menschen, die sich im Großen und Ganzen selber kennen, Verwandtschaft vielleicht sogar, die dann sagen, naja, also hier brauchen wir ja keine Maske, wir haben es ja nicht. Das ist genau der typische Fehler, den man so gerne macht. Und genau hier lauern die Gefahren. Da braucht dann nur einer darunter sein, der eben ein sogenannter Superspreader ist, die wir auch mehr im Auge haben müssen als die generelle Verbreitung des Virus. Und dieser Superspreader steckt dann bei einem Ereignis sehr viele Menschen an. Genau darum geht es, die müssen wir identifizieren.
Was kann die Politik, was könnten die Behörden tun, um dieses Bewusstsein, um diese Kriterien wieder stärker im Kopf und beim Handeln zu verankern?
Ich glaube, wir haben das Problem, tatsächlich eine fast zweigeteilte Gesellschaft zu haben. Wir haben auf der einen Seite sehr viele, das ist mit Sicherheit meiner Einschätzung jedenfalls die größte Menge an Menschen, die tatsächlich diese Regeln einhalten und auch für sinnvoll achten. Natürlich mag sie keiner, aber man sieht es eben ein. Dann haben wir einen kleinen Teil von Menschen, die es überhaupt nicht einsehen und auch dagegen protestieren und auch einen sehr kleinen Anteil derer, die es vielleicht übertreiben. Ich sehe dann manchmal Menschen, die auf dem Fahrrad alleine durch die Gegend fahren, 2 Kilometer im Umkreis, kein Mensch und trotzdem eine Maske auf. Das ist dann auch wieder nicht nötig. Was die Politik tun kann, ist natürlich immer wieder, das tut sie ja auch, darauf hinweisen, wir haben es hier tatsächlich mit einem Virus zu tun, das zwar nach wie vor für die meisten Menschen handelbar ist, das ist nicht so, dass die meisten Menschen darunter extreme Symptome entwickeln müssen, aber es ist eben ein Virus insofern unkalkulierbar, dass es vor allen Dingen natürlich die Vorgeschädigten belasten kann, zum Tod führen kann und, was man auch nicht vergessen darf, die Folgeschäden, von denen wir immer mehr hören.
Die Politik tut das ja häufig, darauf angesprochen. Die Kanzlerin haben wir länger jetzt nicht mehr gesehen, haben wir im April, Mai häufiger gesehen mit entsprechenden Effekten oder Wirkungen. So wurde das damals jedenfalls von vielen bewertet. Ihre Rede zur Lage der Nation, wenn ich das so ausdrücken darf, zusammenfassen darf. Jens Spahn tut das permanent, viele Ministerpräsidenten tun das auch permanent, aber offenbar reicht das in der Praxis ja nicht. Bräuchten wir, meine Frage jetzt, wieder partielle, temporäre Lockdowns oder Restriktionen, die einem das nochmal vor Augen führen? Es ist nach wie vor ernst.
Ich hoffe, dass das nicht nötig ist. Aber eins ist klar, wenn es nochmal zu solchen Maßnahmen kommen muss, dann kann ich mir tatsächlich nur solche isolierten lokalen Lockdowns vorstellen. Insgesamt muss man sagen, hatten wir in Deutschland verglichen mit dem Ausland ja wirklich nur ein Lockdownchen im Vergleich zu Neuseeland, Australien. Wenn wir wieder einen flächendeckenden, auch nur in dieser geringen Ausprägung hätten wie damals, dann glaube ich, würden die Leute wirklich große Probleme damit bekommen. Es geht immer darum, die Infektionszahlen halt insofern niedrig zu halten, dass man die einzelnen Infektionen nachverfolgen kann. Es wird allerdings nicht möglich sein, wenn die Infektionszahlen noch weiter steigen, wirklich jede einzelne Infektion nachzulaufen. Denn wir erinnern uns an die Reproduktionszahl, die ja immer sagt, wie viele Menschen normalerweise im Schnitt einer ansteckt. Das ist vielleicht so nicht ganz richtig bei Corona, denn man sieht doch mehr, dass es dass der Schnitt uns nicht weiterbringt, sondern dass es Einzelne sind, die entweder durch ihr Verhalten oder auch durch eine besonders hohe Virus Viruslast eben viele Menschen anstecken. Bei vielen anderen ist die Infektion sozusagen aber eine Sackgasse. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns auf die konzentrieren, die in der Gefahr sind, tatsächlich viele anzustecken.
Noch eine Frage zu den Zahlen. Wollen wir es nominell machen? Die Frage ist, wie dramatisch, wie groß ist diese Zahl? 1226, das haben wir jetzt offiziell vom RKI gemeldet bekommen. Unser Korrespondent Frank Kapellan hat eben darauf hingewiesen, der höchste Wert seit Mai. Seit dem 9. Mai, da waren es 1251. Im April hatten wir Tage, wo es 6000 Neuinfektionen gab. 1226, ist das relevant?
Das ist schon relevant, wobei ich mit der Zahlenakrobatik immer ein bisschen vorsichtig bin, weil das klingt dann so fast wie die Lottozahlen. Man muss natürlich wissen, diese Zahlen sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Zum Zeitpunkt April, wo wir die höchsten Zahlen hatten, die höchsten Meldungen hatten, haben wir weniger getestet, als es jetzt momentan geschieht. Das heißt, einige dieser Zahlen sind auch der erhöhten Testrate geschuldet. Trotz alledem, die Tendenz, und ich glaube, um die geht es, die ist entscheidend, die Tendenz geht nach oben. Und hier muss man gucken, was ist da noch verkraftbar. Nicht nur von der Zahl der Infektionen, da glaube ich, wären sogar ein paar tausend Infektionen pro Tag verkraftbar. Aber wie will man die noch nachvollziehen, beziehungsweise das sogenannte Tracing machen durch die Gesundheitsämter? Das würde sicher bei mehreren tausend die Gesundheitsämter vollkommen überfordern.
Jetzt haben wir vielleicht noch einen weiteren Aspekt. Russland, der mögliche Impfstoff. Würden Sie ihn nehmen?
Nein, ganz eindeutig nein, denn Impfstoffe müssen genau wie Arzneimittel sehr, sehr sorgfältig untersucht werden, nicht nur wegen ihrer Wirkung, sondern natürlich auch, was ihre Sicherheit angeht, das Sicherheitsprofil. Die Russen, sagen sie ja selbst, haben etwa 2 Monate dafür Zeit gehabt. 2 Monate, da kann man einfach auch gerade weniger häufig auftretende Nebenwirkungen nicht erkennen. Wir wissen nicht, an wie vielen es getestet wurde, aber die Zahlen, die da herumschweben, liegen so bei 50 oder 100 Leuten. Um auch seltenere Nebenwirkungen herausfinden zu können, da brauche ich schon mal Tausende, vielleicht Zehntausende, um das feststellen zu können. Und das wäre mir eindeutig zu unsicher.
Und von vielen Experten ist zu hören, dauert normalerweise 5, 6, 7 Jahre. Wenn der Westen aber, um das so pauschal zusammenzufassen, sagt, wir brauchen 8 Monate oder 9 Monate, die Russen dann nur 2, dann ist das okay. Dann kann das möglich sein, dann kann das qualitativ in Ordnung sein.
Da haben Sie natürlich recht. Auch das ist eindeutig Fast Track. Also hier geht es sehr, sehr schnell zur Sache. Die Impfstoffentwicklung, von der man früher von 10 Jahren gesprochen hat, muss heute tatsächlich nicht mehr so lange sein, weil sehr viele Verfahren tatsächlich besser geworden sind. Die Entwicklungsphasen, die ja jetzt schon mehr oder weniger abgeschlossen sind, sind sehr viel schneller geworden. Aber die längste Phase ist eindeutig die Testung in der Phase 3 eben mit vielen Patienten bzw. vielen Probanden. Das macht man jetzt ja bei den vielen anderen Impfstoffprojekten in den Ländern, wo die Infektionszahlen sehr hoch sind, wie zum Beispiel in Brasilien, um eben zu sehen, was der Impfstoff wirklich bringt. Aber das muss abgewartet werden. Es ist schon eine starke Verkürzung, da gebe ich Ihnen recht, aber darauf würde ich sagen, kann man sich einlassen.
Der Arzt, Publizist und Medizinjournalist Christoph Specht bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Sehr gerne.
Einen schönen Tag.